Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Wir sind zurück nach einer kurzen Osterpause. Mein Name ist Florian Oberlinder und zu Ihrer Linken und zu meiner Rechten, wie immer, unser Chefanalyst Gregor Pett. Hallo, lieber Gregor.
Ja, hallo Florian. Grüß dich.
Du hattest auch eine wohlverdiente kurze Pause über Ostern.
Wohlverdient weiß ich nicht, aber eine kurze Pause hatte ich.
Ja. Doch, doch, absolut. Weil du warst noch auf Reisen für Unipass vor der Osterpause. Da werden wir gleich drauf eingehen. Wir werden aber noch vorher ein bisschen über die Energiemärkte bzw. die Entwicklung auf den Rohstoffmärkten reden. Und jeder, der in den letzten paar Wochen mal an der Tankstelle war, hat gesehen, dass Benzin teurer geworden ist. Das hat den Grund, dass Öl so ein bisschen heraussticht. Da gab es bullische Entwicklungen, also die Preise sind da gestiegen. Letztes Mal, als wir gesprochen haben, war das Fass Rohöl bei 80 Dollar. Mittlerweile hat es schon die 90 Dollar pro Barrel Marke durchbrochen. Gibt ganz verschiedene Treiber da. Kannst du ein paar vielleicht nennen?
Ja, beim Öl ist es ja so, dass gerade im Unterschied zu Gas auch der Transport sehr stark die Nachfrage bestimmt. Also das heißt also Passagierfahrzeuge, Autos. Und das ist natürlich anders als beim Gas zum Beispiel. Ne? Und deswegen wirkt sich jetzt auch die ökonomische, doch sehr eingetrübte Situation weniger aus. Solche Krisen, wie wir sie aktuell ja leider sehr häufig haben, wirken sich auch immer preistreibend aus. Einmal, weil die Logistik, Stichwort Öltanker und Rotes Meer, natürlich gestört wird durch solche Krisen. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass Kriege, wie wir sie leider gerade eben wieder viel haben, natürlich auch immer Energie verbrauchen. Und das ist eben häufig auch Dieselkraftstoff und Öl, weil Panzer, Flugzeuge etc. halt entsprechende Kraftstoffe benötigen. Die sind eben nicht mit erneuerbaren Energien betrieben. Und all das spielt halt eine Rolle.
Definitiv. Also eine Mischung aus geopolitischen Sachen und wirklich dann auch Verknappung, wie wir bei der Entscheidung von der OPEC Plus gesehen haben. Die verzichten weiterhin auf diese freiwilligen Production Cuts. Also etwas, was sich dann natürlich auf den Preis am Ende des Tages auswirkt.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast es angesprochen, Rotes Meer. Wie ist da aktuell die Lage?
Ja, die ist nicht sehr verändert. Also es ist nach wie vor gibt es die Angriffe auf die Frachtschifffahrt. Ne, da ist ja eine Mission, Marinemission jetzt im Gange, um zu versuchen, das zu stabilisieren. Das hat noch nicht dazu geführt, dass das störungsfrei alles funktioniert. Ne? Also nach wie vor angespannte Situationen.
Okay.
Ja, und es gibt eben auch überwiegend dann Schiffe, auch zum Beispiel Flüssigerdgas, die dann eben den Weg ums Kap der Guten Hoffnung machen und eben nicht durch den Suezkanal fahren können.
Okay.
Das ist nach wie vor die Situation.
Das heißt also, es kommt dann auch zu verzögerten Lieferzeiten
ja,
in
natürlich.
Europa. Okay. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, LNG, also Flüssiggas. Also da sehen wir ab und zu Verzögerungen. Wir haben da zusätzliche News aus Freeport, Texas, auch bekommen. Das ist das zweitgrößte LNG-Export-Terminal in den USA. Ja. Letztes Jahr gab es da schon das eine oder andere Problem. Das scheint jetzt wieder der Fall zu sein. Der Winter war wohl so stark vor Ort, dass es einige Schäden gab, die jetzt im Laufe der Zeit repariert werden. Momentan ist, glaube ich, die Produktion bei einem Drittel ungefähr. Ist das was, was sich auf den europäischen Markt auswirkt zum jetzigen Zeitpunkt schon?
Ja, insgesamt natürlich schon ein wenig, ja, aber nicht so stark, wie es sein könnte. Der Hintergrund ist, dass die Nachfragesituation jetzt gerade im Sommer und auch bei sonst stabilem Angebot, da schlägt das halt dann nicht so durch. Mhm. Ne? Aktuell haben wir ja die Situation, dass also der Winter war mild, die Speicher sind immer noch sehr gut gefüllt und werden auch gut gefüllt werden können. Mhm. Wir haben eine schwache Industrienachfrage in Europa und auch speziell in Deutschland, aber auch Niederlande, wo eben sehr viel energieintensive Industrie eben ist und konjunkturbedingt eben sehr schwache Nachfrage, die sich jetzt teilweise erholt, nachdem die Preise runtergegangen sind, aber eben nicht komplett. Da gibt es immer noch Industrie, die so jetzt nicht so stark zurückkommen wird. Es gibt sehr viel Diskussion, wie viel das ist, also welcher Anteil der Industrie nachhaltig verloren ist, weil Produktionsstätten verlagert werden ins Ausland. Es gibt Berater, die gehen so davon aus, dass ein Viertel nicht wiederkommt. Ne? Und da gehen die Meinungen etwas auseinander, aber der Effekt ist ganz klar da. Und all das führt dazu, dass wir eine relativ schwache Nachfrage haben bei insgesamt ganz gutem Angebot, ne, oder auskömmlichem Angebot. Ja. Und da schlägt sowas wie in Freeport eben nicht so stark durch, wie es sein könnte unter anderen Umständen.
Okay, ja, wir haben ja im letzten Jahr auch schon gesehen, dass wir es in Europa ganz gut kompensieren konnten, den Ausfall. Das heißt aber, dass wir am Ende des Tages auch noch weiter über einen bearischen Markt im Gas reden.
Ja. Ja, also es gab auch zwischendurch ein paar andere Signale, aber das Niveau der Preise ist jetzt natürlich weit niedriger als zu den Hochzeiten jetzt im letzten Jahr und im Jahr davor, also 2022 insbesondere. Mhm. Da sind wir weit davon entfernt. Und trotzdem sucht der Markt ein bisschen eine Richtung. Ne? Es hängt momentan sehr viel davon ab, wie sich, ob es Störungen auf der Angebotsseite gibt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Europa immer noch eben Volumina auch aus Russland bekommt, über die Ukraine, also Pipelines über die Ukraine. Da läuft der Transitvertrag Ende des Jahres aus. Die Zukunft dieser, nicht des Vertrages an sich, aber ob da weiter Volumina fließen, ist derzeit eben offen. Mhm. Ne? Und es gibt eben auch natürlich russische LNG-Projekte etc. Also da sind gewisse Fragezeichen in der Zukunft. Und dann gibt es natürlich immer mal technische Ausfälle. Ne? Also momentan läuft das alles gut. Aber all diese Sachen spiegeln sich eben auch wieder in den Preiserwartungen. Über die Nachfrage hatten wir eben gesprochen. Ja. Auch die unterschiedlichen Erwartungen, wie das da weitergeht, spielen auch eine Rolle. Und all das führt dazu, dass der Preis eben eine Richtung sucht, der Gasmarkt. Ne, es ist denkbar, dass eben bei einer sehr auskömmlichen Situation und nach wie vor schwacher Nachfrage der Preis sogar weiter fällt im Sommer. Aber bei Störungen sind eben auch Preisanstiege möglich. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Also der Markt ist jetzt nicht in einem stabilen Gleichgewicht, wo der Preis jetzt immer so bleibt, wie er jetzt ist. Davon ist nicht auszugehen.
Vor allen Dingen, wenn wir dann auch davon hören, das ist ja in den Nachrichten relativ oft in der letzten Zeit, dass Ukraine, Russland auch gezielt die Energieinfrastruktur angreifen. Abgesehen von den Konsequenzen vor Ort natürlich, was könnte da für uns in Europa eine Konsequenz sein, wenn wir über Storage, also über Einspeicherungen reden zum Beispiel?
Ja, da gibt es verschiedene Effekte. Ne? Also auf der Ölseite, da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, gibt es ja Angriffe auf russische Raffinerien, die aber absehbar, glaube ich, nicht dazu führen werden, dass da größere Unterbrechungen der Treibstoffversorgung und Auswirkungen auf den Krieg beispielsweise erfolgen können. Die Auswirkungen sind bislang relativ begrenzt, ja, auf Russland und auch weltweit. Auf der Gasseite gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die gesagte Pipeline-Verbindung durch die Ukraine. Sollte die betroffen werden, dann würden diese Volumina natürlich nicht nur dann in der Ukraine, also ja, durch die Ukraine nicht geliefert werden können, sondern werden Europa auch fehlen dann, diese Volumina. Und das zweite sind die Speicher in der Ukraine, die aus Europa auch genutzt wurden, um Gas einzuspeichern. Mhm. Also das ist sozusagen wie ein verlängerter Speicher sozusagen gewesen. Und sollte es da zu Beschädigungen kommen, dann ist das natürlich begrenzt. Dann das würde bedeuten, dass überschüssiges Gas nicht dort eingelagert werden kann und dann natürlich auch später nicht herausgezogen werden kann.
Genau. Ich habe mir mal den Forecast für dieses Jahr geschaut, liegt bei 5 BCM für dieses Jahr, was geplant ist, wenn alles heile bleibt. Letztes Jahr waren es 3 BCM, also deutlich mehr dieses Jahr auch. Guter Faktor auf jeden Fall dann für den Winter, wenn wir da die Möglichkeit hätten. Von der physischen Seite kommen wir nochmal zu der politischen Seite, weil wir so eben kurz drüber gesprochen haben und auch in der letzten Episode. Joe Biden hat vor ein paar Monaten diesen LNG-Exportprojekt Halt, also diesen Stopp, veranlasst. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
Ja, also direkte Neuigkeiten nicht. Also das ist natürlich auch jetzt sehr heiß diskutiert im Wahlkampf. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch ein Wahlkampfthema. Bei all diesen Sachen muss man beachten, es ist nicht nur eine Frage, welche Partei mit welcher Meinung den Präsidenten stellt, sondern auch, wie die Mehrheitsverhältnisse dann im Kongress sind. Und das bestimmt dann so ein bisschen, wie die Politik dann im Praktischen dann aussieht. Ja. In dem konkreten Fall bemüht sich die derzeitige Administration dann auch so ein bisschen, also das nicht so sehr hochzukochen, das Thema, sage ich jetzt mal. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die physischen Auswirkungen kurzfristig und in den nächsten Jahren relativ begrenzt sind. Ne? Dass die Projekte, die jetzt produzieren, die haben alle die Genehmigungen, die sie brauchen. Ja. Ich würde da nicht erwarten, dass durch dieses Moratorium kurzfristig eine Knappheit auftritt. Wir sprechen dann eher über die Perspektiven für zukünftige Projekte. Mhm. Und das ist eben, da gibt es eben noch viele offene Fragen, bis wir überhaupt zu dem Punkt kommen, dass wir verstehen, welche Auswirkungen das hat. Ja, und da haben wir die Wahl bis dahin und dann haben wir Mehrheitsverhältnisse im Kongress und dann wird man das sehen. Also derzeit ist nicht abzusehen, dass das kurzfristig zu einer Verknappung führt.
Ja, das ist das auch, was unser Büro in Washington sagt. Ich glaube, im Moment, wenn ich richtig informiert bin, würde es vier Projekte betreffen,
was das ist, ja,
übersichtlich ist. Mhm. Und das Büro sagt aber auch auf jeden Fall, es ist hochpolitisch und natürlich ein Wahlkampfthema. Also das bleibt heiß diskutiert in den USA.
Genau, also wir kommen ja gleich noch auf die CERAWeek. Da wurde natürlich auch über das Thema heiß diskutiert und dann waren natürlich auch Vertreter dort sowohl der Administration als auch der verschiedenen Staaten, die interessanterweise ein eher differenziertes Bild gezeichnet haben. Also es ist jetzt nicht so, wie man das manchmal glauben möchte hier, dass immer Republikaner gegen Demokraten sind. Das ist zwar auch der Fall, aber nicht nur. Mhm. Die einzelnen Bundesstaaten haben auch individuell unterschiedliche Interessen. Und dann gibt es eben auch mal Interessen, Identitäten über Parteigrenzen hinweg. Auf der CERAWeek wurde sehr stark eben auch Gemeinsamkeiten betont. Und man hatte sich bemüht, dann doch zu sagen, naja, wir gucken das differenziert an. Und das ist jetzt nicht eine rein ideologische Diskussion, ob man jetzt Gas exportieren will oder nicht. Ne? Also insgesamt ein sehr differenziertes Bild. Und das lässt auch hoffen, dass Dinge da also auch sachlich betrachtet werden.
Okay, ja, interessant. Die CERAWeek ist die jährliche Energiekonferenz in Houston, ich glaube, durch S&P gehostet. Und da warst du vor Ort vor den Osterferien und hast da für Juniper gestanden. Genau. Gab es sonst irgendwelche Takeaways davon? Also eine Sache ist mir aufgefallen bei meinem Research. Ein Report, Green Revolution failed so far, fand ich ganz interessant als Statement von so einer Messe. Kannst du dazu irgendwas sagen, was da so der Konsens
ist? Ja, das wird immer sehr stark, also das kann man immer so sehr stark so pushen, solche plakativen Statements. Ich glaube, auch da ist das Bild differenziert. Also wenn wir jetzt mal global die grüne Revolution ansehen, dann ist es so, dass ich, also im Bereich Erneuerbare haben wir ja doch sehr starke Fortschritte gemacht. Ne? Also in Europa natürlich besonders stark, ne? Aber auch weltweit. Das Thema ist nun sehr prominent. Ist bekannt, dass zum Beispiel in Deutschland mehr als die Hälfte des Stroms letztes Jahr schon aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Tendenz steigend, natürlich wetterabhängig. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? Wir wissen auch, dass wir Vorkehrungen treffen müssen, dass wir dann auch in Fällen, wo der Wind halt nicht so bläst oder die Sonne nicht so scheint oder der Sahara-Staub vielleicht sich niederlegt auf Photovoltaik-Elemente, dann muss man natürlich steuerbare Erzeugung haben, die das irgendwie ausgleicht. Ja, aber insgesamt ist ja die Tendenz steigend. Also bezogen auf die grüne Revolution würde ich sagen, sind Erneuerbare eine Erfolgsgeschichte, die sich auch fortsetzt. Aber nicht jede Hoffnung zum Beispiel, wenn wir über grünen Wasserstoff reden, realisiert sich so schnell, wie sich jeder wünscht. Ja. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass das schneller geht, aber es gibt da auch objektive Einschränkungen, Kosten, Technologie etc., Genehmigungsfragen. Da würde sicherlich der eine oder andere sagen, das könnte schneller gehen. Ich würde mir das auch alles wünschen, dass es schneller geht.
Ja.
Da jetzt von einer gescheiterten Transition zu sprechen, das finde ich jetzt verfrüht und wird der Sache nicht gerecht.
Ja, ich fand das ganz interessant, dieses Statement zu lesen.
Das, was ich gesagt habe, ist aber, glaube ich, auch eher eine Mehrheitsmeinung. Also ich glaube nicht, dass auf der Konferenz die Meinung war, dass das jetzt gescheitert ist, definitiv.
Umso besser, das zu hören. Und ich denke, ich meine, wir haben darüber gesprochen, Anfang des Jahres, wenn China und USA schon gemeinsame Renewable Targets vereinbaren, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Zeichen.
Ja, es ist aus vielerlei Hinsicht halt vorteilhaft. Und deswegen glaube ich auch, dass das sich fortsetzen wird. Natürlich sind auf solcher Konferenz auch Produzenten von Kohlenwasserstoffen, die dann auch mit derzeit einem sehr hohen Selbstbewusstsein bei den hohen Preisen auftreten und auch verkünden, dass Gas und Öl weiterhin eine Rolle spielen wird. Mhm. Natürlich gehört auch das dazu, aber daraus würde ich nicht ableiten, dass die grüne Transition gescheitert sei.
Okay, halten wir das so fest. Super. Gregor, meine lange Liste für diese Ausgabe ist abgearbeitet.
Das ist schon mal gut.
Vielen Dank für all den Input.
Ja, ich danke dir.
Und freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie den Beitrag weiterleiten, liken oder kommentieren. Falls Sie Fragen haben, posten Sie einfach Ihre Frage unter diesem Beitrag. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Bis dahin, auf Wiedersehen.